Guten Morgen, liebe Gemeinde, und heute ist doch ein besonderer Tag für mich, für meine Familie, jetzt endlich mal als Mitglieder der Gemeinde hier zu stehen, als Teil der großen Familie Gottes, was Gott zusammengeführt hat, und das ist ein besondere Gefühle, die in uns auch hervorruft. Ich denke, das ist irgendwie schön, zu Hause zu predigen, nicht wahr? Nicht irgendwo als Gast, als angebliche Gemeindemitglied, sondern als tatsächliche Gemeindemitglied, als Teil der Familie. Und ich freue mich riesig, dass wir das auch dürfen. Wir bleiben in Philipperbrief. Wir haben letztes Mal mit euch angefangen. Ich habe gesagt, ich möchte mal eine Serie starten. Ob ich das durchziehe, weiß ich noch nicht, wie Gott dann führt. Aber ich möchte schon, dass wir an einem Buch bleiben und möglichst viel rausholen. Natürlich, man kann nicht alles rausholen aus dem Buch. Man sieht ja bestimmte Punkte, die man denkt, die können ja wichtig sein oder die für dich wichtig geworden sind. Aber es ist nicht so, dass man alles ausschöpfen kann. Egal wie lang wird deine Predigt sein, egal wie schön wird deine Predigt sein, wie viele Punkte du ansprichst, es wird immer eine Tiefe sein, weil Gott ist so ein Gott, der uns Wort gegeben hat, wo kein Ende gibt. Wir können ja nicht alles ausschöpfen, und das ist das Gute daran. Und ich möchte mal uns einfach mal erinnern an das, was wir letztes Mal schon gesprochen haben. Philipperbrief, wir haben ja gesagt, das ist dank Paulus seine Gehorsamkeit, sind die Gemeinden in Europa entstanden. So gehören wir auch dazu, weil Paulus damals gehorsam war. Wisst ihr noch, wir haben ja darüber gesprochen, Paulus wollte in Asien weiter evangelisieren. Und das war ja seine Sicht. Er wollte unbedingt, dass dort die Gemeinden entstehen. Er sah auch seine Berufung dort. Aber Gott macht es wunderbare Sachen mit Paulus. Er schließt die Türen zu. Und das ist ja, wir haben ja darüber gesagt, versetzt euch in Paulus seine Situation und versucht das mal zu erleben. Du willst es mit all deiner Kraft etwas machen. Und Gott macht die Türen zu. Wie frustrierend könnte es sein, ja? Aber Gott ist nicht derjenige, der nur die Türen zumacht, sondern er will uns einfach mal zeigen, dass ich habe einen bestimmten Weg für dich. Dass dein Leben gehört mir, und du schreibst ja, Paulus, in deinen Briefen, dass du mein Knecht bist. Und Knecht macht nicht das, was er selber will, sondern das, was der Herr will. Und das sagen wir als Mitglieder, als Christen, sagen wir sehr wohl, ja, Gott ist mein Herr, Gott führt mein Leben. Aber sobald es praktisch wird, sieht das sehr, sehr, manchmal sehr anders aus. Und wir haben ja darüber noch gesprochen, dass wo entstand der Philippi, wisst ihr noch, wie der Ort früher hieß, kleine Quellen, wisst ihr noch, und da wurde ja mal Philippi dann entstanden, wurde ja auch Gold gefunden, und das war natürlich sehr begehrt, waren ja viele Leute da, Ansiedlungen von allen Nationen, aber das war ja alles, was man da ausschöpfen wollte. Und irgendwann geht das Gold und alle Mineralien und alles, was die da gesucht haben, geht irgendwann mal zu Ende. Dann ist das Interesse auch mal weg. Und da ist der Punkt, wo ich gedacht habe, mit Gott kann es genauso gehen, wenn du Gott siehst nur als Goldenklumpen. Das, was er dir, es kann dir jetzt helfen. Wenn ich bete, Gott hilft in eine bestimmte Situation, und das reicht mir. Und diese Beziehung möchte ich pflegen, und diese Beziehung möchte ich ja leben. Gott ist aber viel, viel mehr, und er möchte nicht als so ein Geldautomat oder so ein Glückautomat in deinem Leben sein, sondern viel, viel mehr. Diese Beziehung wird irgendwann mal auch erlöscht sein. Du wirst kälter, du wirst schwächer. Du wirst Gott nicht mehr so gebrauchen in deinem Leben, weil du bist enttäuscht, weil Gott hilft dir nicht mehr so, wie du es möchtest. Genauso diese ganzen Erwartungen, die man erwartet hat, von diesem Gold zu bekommen. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass Paulus fängt seinen Brief mit zwei Namen, Paulus und Timotheus. Fügt er so zusammen, wenn man an alle anderen Briefe liest, er spricht er von sie und dann fügt er halt einen Mitarbeiter hinzu. Hier spricht er von vorne an, den Mitarbeiter, und dann sagt er, ein Knecht der Jesu Christi. Ja? Und Paulus, wir haben gesagt, was bedeutet sein Name? Kleine, geringe. Und da sehen wir wieder Gottes Hand. Gott macht aus Philippi, was kleine Quellen sind, unbedeutendste Quelle sind, macht was Wunderbares, dass die Gemeinden in Europa entstanden sind. Genauso nimmt er Paulus, und Paulus bedeutet Geringste, obwohl sein ganzes Wissen, das braucht Gott alles nicht. Und Paulus hat das erkannt. Gott braucht das nicht, alles, was ich mir so angehäuft habe in mein Leben. Er will sogar loswerden von dem Ganzen, weil das stört mich, Jesus nachzufolgen. Und Paulus ist auch so ein kleiner Gering, und da setzt Gott seine Hand ein und macht was Wunderbares. Wir haben ja gesagt, dass in jede Gemeinde, vielleicht auch du, denkst, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Dort kann Gott aus dieser kleinen Quelle kann was Wunderbares machen. Gott kann wirklich eine Quelle machen, die für alle Nationen reicht, für die ganze Gemeinde eine Quelle sein wird. Mach das einfach und schau auf Gott. Gott macht wunderbare Sachen mit kleinen Quellen, mit kleinen Menschen. Wir denken auch an Timotheus, weil das natürlich, wenn du dich einsetzt und wenn Gott dahinter steht, du siehst irgendwann mal Früchte. Du siehst, dass es mal voranläuft. Und da kann schnell so eine Hochmut kommen, nicht wahr? Ach, wie schön, dass ich das gemacht habe. Schön, dass ich da durchgesetzt habe. Klasse, dass es mal voranläuft. Und Timotheus soll uns daran erinnern, weil sein Name bedeutet Ehre Gottes. Wenn du was machst, auch als kleine Quelle, mach das zu Ehre Gottes. Deswegen sagt Paulus, ich, der Kleinste, und das zu Ehre Gottes, das ist unser Wirken. Und das setzte von vorne an, am Anfang seines Briefes, um zu zeigen, da bewirkt Gott und da möchte Gott auch weiterarbeiten. Zur Ehre Gottes, nicht meine, sondern deine Ehre. Alles, was hier in unserer Gemeinde geschehen wird, denk daran, das macht Gott durch die kleinen Quellen, durch die, die bereit sind, Gott nachzufolgen, durch die, die bereit sind, die Mauern, die man im jahrelang vielleicht mal aufgebaut hat, niederzusetzen und sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen ohne Mauern. Ich möchte dir nachfolgen, dass du mein Schutz bist. Ich möchte dir nachfolgen, dass nicht die Gesetze, die ich eigentlich nicht verstehe, mich führen, sondern dein Wort mich leitet und sagt mir und erklärt mir, wozu sind die Gesetze da? Wieso sind die so gut? Wieso brauchen wir die Gesetze? Welche Gesetze sind von Gott richtig zu verstehen? Und weil unser Herz ist trügerisch und unser Herz kann die Gesetze auch verdrehen, und das ist auch nichts Neues. Das haben wir in der Geschichte von Juden gesehen. Gott hat bestimmte Gesetze gegeben. 600 Gesetze kommen noch dazu. Und man denkt, man dient Gott so besser irgendwie. Man ist Gott näher. Und dann kommt Jesus und sagt, Leute, nein, nicht das will ich. Allein, ich habe gestern in Würzburg gepredigt. Bei den Judengruppe ist da sind ja halt ungefähr so 12 bis 13 Personen, bis 14 Personen kommen ja. Und da habe ich über die Gesetze geredet, also weil es ist sehr, sehr wichtig und wir sind ja sehr gesetzlich. Das soll mich halten, das darf nicht kaputt gehen. Nein, Beziehung zu Jesus, das darf nicht kaputt gehen. Alles anders wird Gott wieder aufbauen, alles anders wird Gott wieder herrichten und macht auf sein Niveau. Dann kommen wir weiter, da kommen wir voran. Und wir haben ja gelesen, dass Paulus dankt. Er fängt seinen Brief mit Danken. Dankt jedes Mal, sagt er. Und dankt jedes Mal aus der Überzeugung. Wisst ihr, er dankt nicht einfach so, weil er so denkt, sondern er ist überzeugt davon. Für die Dinge, die er dankt, er ist davon sehr überzeugt. Dankt jedes Mal aus der Überzeugung und er sagt von Anfang bis zu Ende, bis Tag Jesu Christi. Er dankt, er fängt nicht zu danken, wir haben darüber gesprochen, am Anfang, wenn wir so begeistert voneinander sind, so können wir füreinander danken, aber je mehr man sich kennenlernt, da ist der Dank irgendwo mal dann, geht in den Hintergrund. Und Paulus sagt, von Anfang bis zu Ende dankt er. Und das ist ja auch so ein Prozess, was wir alle Christen, was wir hier in Ellwangen lernen sollen, müssen. Und das ist der Weg, was Gott uns vorschlägt und Paulus vorstellt. So war ja kurze Zusammenfassung, was wir schon von der ersten Predigt gehört haben. Und heute, ich habe nicht viele Texte genommen, dachte ich mir, das passt ja so. Eigentlich die Verse 8, 9, 10 und 11 gehören ja noch dazu, aber aus der Zeitgründe letztes Mal, und ich denke, man muss ja nicht unbedingt so eine Portion geben, Hauptsache, man hat das alles zusammengepackt und die Leute gehen nach Hause dann überfüllt oder haben ja nur die Hälfte verstanden. Wir machen lieber Schritt für Schritt so, dass wir es verstehen, so dass wir es verinnerlichen können und auch ausprobieren können. Und heute, unser Text ist Philipper 1, 8 bis 11. Wir haben letztes Mal bis Vers 7 gehabt, jetzt 8 bis 11. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und alle Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Interessante Weise, Paulus setzt sein Dank, hat er zuerst mal an sein Gebet gesprochen und dann setzt er, denn Gott ist mein Zeuge. Und er nimmt, und schaut mal, wozu ist Gott ein Zeuge? Wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe. Der Gott ist mein Zeuge, wie ich euch liebe. Er nimmt nicht Gemeindemitglieder, er nimmt nicht seine Mitarbeiter als Zeugen und sagen, die können bezeugen, wie ich euch liebe. Die haben gesehen, wie ich für euch gebetet habe. Die haben gesehen, wie ich mich eingesetzt habe. Paulus nimmt Gott persönlich als Zeuge. Gott, der unsere Herzen kennt. Gott, der wo keine falsche ist. Und Gott, der auch hineinsehen kann. Dein Lächeln, dein Umarmen prüft Gott. Ganz genau. Es mag sein, dass wir uns umarmen, dass wir uns gegenseitig schöne Worte sagen. Ich liebe dich, mein Lieb, mein Bruder, meine Schwester. Ich mag euch so sehr. Gott prüft aber die Herzen. Und Paulus nimmt und sagt, er ist mein Zeuge, dass ich euch liebe. Er weiß es ganz genau, dass diese Zeuge wird wahrhaftig sein. Dass das, was Jesus sagt, wird stimmen. Und Gott lässt solche Sachen nicht einfach gelten. Das ist das Gute daran, wenn Gott seine Gemeinde baut. Wir denken, da sind Menschen und wir können ja mit verschiedenen Richtungen irgendwie die Gemeinde bauen und das wird, so wird laufen. Es wird laufen, wenn Gott das baut und wir lassen Gott bauen. Und zwar praktisch, nicht nur im Mund nehmen und sagen, Gott baut seine Gemeinde, sondern auch Gott Raum geben. Gott weiß ganz genau, was wir in Gebeten sagen, für was du betest. wie dein Gebet aussieht. Wir haben doch letztes Mal Namen mitgenommen, nicht wahr? Und wir beten jetzt schon seit 2 Wochen für die Person. Ich möchte nicht fragen, wer fleißig ist, wer nicht fleißig, wer betet, wer vergisst. Gott ist dein Zeuge, wie du deine Gemeinde liebst. Gott ist unser Zeuge, wie du betest, wofür du betest. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Das ist ein Satz, wo eigentlich, praktisch kann man das nicht sehen. Gott ist mein Zeuge, dass ich euch liebe, dass ich nach euch sehne. Und schaut mal, wie in Vers 9, da lesen wir, wie seine Liebe praktisch wird. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und alle Einsicht. Also wenn Paulus von Liebe sagt, er fügt zu, er betet für diese Gemeinde. Er betet für diese Gemeinde und da können wir auch eine Scheibe von Paulus abschneiden. Über was betet Paulus? Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, immer größer werde, immer wachse, also wachsende Liebe, also dass sie zunimmt, kommt darauf an, was für eine Übersetzung. Und schaut mal, Paulus nimmt was Gutes aus der Gemeinde. Er sagt, eure Liebe. Natürlich hat Philippi jede Menge Probleme gehabt. Natürlich hat die Gemeinde in Philippi bestimmte Situationen gehabt, was Paulus ansprechen könnte. Aber Paulus nimmt was Gutes, was da ist. Meistens beten wir so, Gott, bitte öffne ihm die Augen, dass er das erkennt, dass er das sieht. Und wir beten für das, was nicht da ist. Dass er das endlich begreift. Schenken bitte das und das. Wie oft beten wir dafür, das was da ist? Wisst ihr, und das fordert uns nachdenken und uns selber die Fragen zu stellen. Kenne ich überhaupt diese Person, für den ich bete? Weiß ich überhaupt was Gutes? Habe ich überhaupt erkannt, ob in dem Person, für den ich bete, ich meine jetzt einmal den Namen, was wir genommen haben, ob ich überhaupt die Person kenne. Um mein Gebet zu erweitern, ich werde dann Kontakt suchen, um die Person besser kennenzulernen. Um dafür zu beten, was da ist. Und wenn ich das nicht erkenne, dann kenne ich die Person nicht. Dann kann ich auch nicht sagen, ich liebe dich, mein Bruder oder meine Schwester. Ich liebe euch und ich sehne danach, dich zu sehen am Wochenende. Ich freue mich, wenn ich dein Gesicht sehe. Es ist sehr praktisch. Paulus nimmt das Gebet und fügt der persönliche Beziehung hinzu und sagt, das kann man nicht zerreißen. Wenn du für jemanden betest, eine persönliche Beziehung muss da sein. Und Paulus betet und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Und dann sagt er spricht von der Liebe und sagt, das muss wachsen. Worin sollen wir wachsen? Worin sollen wir wachsen? Wir sollen wachsen in der Liebe. Was für immer bleibt, schreibt Paulus in einem anderen Brief, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Das ist so ein genialer Text. Paulus ist sich bewusst, dass Liebe niemals vergehen wird. Das Liebe, das ist das, wonach wir als erstes sehen sollen. Was meint ihr hier für eine Liebe? Man kann natürlich erkennen, unter Liebe, zwischenmenschliche Liebe, erkennt man, ja, ob man Jesus liebt. Aber das ist ja halt so, wie pflegt man diese zwischenmenschliche Liebe? Was wird der Anlass sein? Was wird ja so anfeuern, diese Liebe zu bewahren und weiter zu pflegen, sodass dass es größer wird, dass es wächst? Wir können noch so viel wissen, wir können noch so viel tun, wir können noch so viel erkennen, wenn wir aber das praktisch nicht umsetzen, werden das nur leere Worte sein. Und denk daran, Gott ist mein Zeuge. Was erwarte ich? Und wenn ich irgendwas einsetze, was erwarte ich von dem, was ich mache? Will ich, dass die Liebe, die da ist, wächst? Dass die größer wird? Oder will ich nur etwas meines durchsetzen? Meine Ansicht, so soll es laufen. So wird das wachsen. So wird das größer. Und wisst ihr, Paulus verbindet diese Liebe mit Erkenntnis. Für die Liebe, die er betet und bittet, er verbindet mit Erkenntnis. Aber wer hat als Erster geliebt? Jesus hat als Erster geliebt. Und schaut mal, das ist auch eine Liebe, und Paulus spricht zwischenmenschliche Liebe, die eigentlich nur dann entstehen kann, wenn du diese Liebe erkannt hast. Wenn du erkannt hast, wer dich als Erster geliebt hat. Wer dir eigentlich diese Macht und Möglichkeit gibt, anderen zu lieben. Wir können eigentlich nicht einander lieben, wenn wir diese Liebe vernachlassen. Wenn wir vergessen, wer hat uns als Erster geliebt? Wenn wir vergessen, wenn wir diese Liebe bekommen, so wollen wir doch als Dank Gott zurückgeben, Gott lieben, und Gott sagt, möchtest du mich lieben? Liebe deinen Nächsten. Und diese Erkenntnis, sobald diese Erkenntnis wächst, so schreibt er doch, wir haben ja gerade gelesen, er schreibt, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis. Erkenntnis muss wachsen und alle Einsicht. Nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis, dass man versteht, sondern Erkenntnis, wo du gehört hast, wo du das wirklich mal ausprobiert hast, wo du das wirklich mit Gott, mit Jesus ausgemacht hast und deine Schritte, da wo du Schwierigkeiten hast, auf die Menschen zuzugehen, etwas vielleicht zuzugeben, etwas zu vielleicht sagen, weißt du, Gottes Liebe ist für mich so groß, ich habe es wirklich erkannt. Ich habe es wirklich erkannt, wie groß liebt Gott mich, und ich möchte genauso mit der gleichen Liebe, und Paulus fügt das auch zu, dass ich mit gleicher Liebe liebe ich meine Geschwister. Du kannst es dann mit gleicher Liebe lieben, wenn du verstehst, was für eine Liebe wurde dir gegeben. Was für ein Vorrecht hast du und darfst, dass du lieben darfst. Dann bist du bereit, Schritte zu machen und zu sagen, okay, das spricht nicht in meine Karten, das ist wahrscheinlich nicht für mich. Und ich verstehe das vielleicht nicht ganz, aber weil Gott mich liebt und weil ich Gott lieben möchte, wage ich den Schritt und mache ich das. Das ist meine Bitte an Gott, dass eure Liebe immer größer wird, riesig groß wird, so groß wie Jesus Christus. Weißt du, der Paulus setzt auch da keine Grenzen, wie Jesus Christus keine Grenzen hat. So setzt er auch in der Liebe keine Grenzen. Es reicht schon. Ich habe schon zweimal um Verzeihung gebeten. Mensch reagiert nicht oder reagiert nicht so, wie ich das möchte. Das reicht schon. Sag mal, das führt uns wieder zurück und zeigt uns, hast du erkannt, wie Gott dich geliebt hat? Als erstes, was für eine Liebe schenkt er dir? Setzt er da Grenzen? Und das ist immer so ein Dreieck, was uns dann erinnert. Ich habe ja mal so ein Bild mitgebracht, wenn jetzt mal gezeigt wird. Schaut mal. So sieht Liebe aus. Das ist ja so ein Dreieck. Natürlich ist das nicht vollkommen. Man kann ja unterschiedlich zeigen. Aber man merkt aus dem Text, dass Gott zuerst mich geliebt hat. Und ich möchte ja Gott zurücklieben. Und Gott sagt, liebe den Menschen. Das ist ja so ein Dreieck. Du schaust immer auf Gott. Allein findest du diese Kraft nicht. Allein wirst du das nicht schaffen. Deswegen ist es dieser Blick zum Gott. Gott ist mein Zeuge, ob ich meinen Nächsten liebe. Gott ist wirklich unser Zeuge. Und Paulus fügte, man kann es ja wieder wegmachen, oder als Erinnerung dann. Paulus fügte auch hinzu, worin sollen wir noch wachsen? Er sagt in der Liebe. Und dann sagt er, in Erkenntnis, das haben wir jetzt einmal so hinzugefügt, in Erkenntnis, aber was ist eigentlich Erkenntnis Gottes? Was ist es aus dem Alten Testament, was ist das? Wo beginnt Erkenntnis Gottes? Denk mal bitte an Sprüche. Ich lese mal aus Sprüche 1, Vers 7. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Schaut mal, und er sagt, wächst in Liebe und in Erkenntnis. Wenn du dich ausrichtest, in Erkenntnis zu wachsen, so kommst du nicht von Furcht des Herrn vorbei. Das wird dein ganzes Leben auf den Prüfstand legen. Das wird wirklich mit dir, Gott wird mit dir so handeln, er wird dir alle Karten offenlegen. Er wird nicht irgendwas ansprechen, was uninteressant ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir aber in Erkenntnis wachsen wollen, um Liebe zu üben und in Liebe zu wachsen, so kommen wir auch an den Punkt, wo wir auch anstoßen werden, dass wir sollen in Demut wachsen. Das ist alles so hinzugefügt und du kannst es nicht rausreißen, wenn du Gott erkennen möchtest, Erkenntnis von Gott schaffen möchtest und wenn du lieben möchtest, du kommst an dem und nicht vorbei. Und das ist auch so ein Punkt, wo, wow Gott, das ist doch nicht einfach, Demut zu üben, oder? Worin sollen wir wachsen? In der Liebe, in der Erkenntnis, in Demut? Wir sollen auch wachsen, es ist nicht nur eine Seite, wo es so eng wird. Und Gott gibt ja keinen Weg zum Aufatmen. Wir sollen auch wachsen in der Gnade. Und er sagt ja in 2. Timotheus, er hat doch Timotheus mitgenommen. Und dann sagt er in 2. Timotheus 2,1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das ist ja so eine Oase, wo du prüfst, wo du dich prüfst und du denkst, ja, ich bin schon müde. Das sind so viele Ecken, wo ich arbeiten soll. Und da Gnade, die dir geschenkt wird, ist groß. Ist wirklich, wirklich groß. Und du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Das dürfen wir nicht aus der Acht nehmen. In allen Dingen, sagt Paulus auch in seinem Vers, woran sollen wir nicht wachsen? Paulus sagt, wächst da und da und da, aber eine Sache, wo man wirklich als Christ nicht wachsen soll und darfst, ja, es ist halt, wachse nicht in die Sünde. Das ist entgegengesetzte Wachstum, was, wenn du da nicht übst, wird hier automatisch gehen. Wenn du deinen Garten nicht pflegst, und ich, wie gesagt, ich bin ja sehr schlecht ein Gärtner, das ist wirklich nicht meins. Aber sobald du nachlässt und du denkst, ja, jetzt habe ich ja mal meinen Garten wieder in Ordnung gebracht, du freust dich ein, zwei Tage und dann siehst du schon, da wächst schon Unkraut überall. So wird es auch hier sein, wenn wir nicht in Erkenntnis wachsen, nicht in der Liebe wachsen, nicht in Demut wachsen, nicht in alle anderen Dingen wachsen, die man noch hinzufügen könnte, so wird Unkraut von alleine wachsen. Da muss man nicht viel gießen, da muss man nicht viel pflegen. Das wird von alleine gehen. Und irgendwann mal schaust du deinen Garten an und denkst, hey, das ist schon so hoch. Ja, jetzt irgendwann muss ich das machen und dann willst du einfach nicht. Denkst dir, ah, hätte ich bloß das früher gemacht. So ist es auch im geistlichen Leben. Und Paulus sagt, wofür ist es gut? In der Liebe, in Erkenntnis, in Demut und alle anderen Sachen zu wachsen. Damit, Vers 10, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Philipper 1,10. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Und wisst ihr, dann sammeln wir so viel, also in dieser Wachstum, damit wir prüfen können. Und prüfen, es ist ja, schaut mal, wenn du Erkenntnis sammelst, du kannst Gott besser kennenlernen, du verstehst, wer du bist, du verstehst ja auch deine Gemeinde und deine Mitmenschen besser, du siehst, wie diese Beziehung echt und lebendig wird. Du siehst, dass es nicht nur Worte sind, die sind mit Taten verbunden. Du siehst, dass eine Beziehung wieder in Ordnung zu bringen, dauert vielleicht und kostet Kraft. Aber man darf es nicht nachlassen, weil Paulus betet für die Gemeinde. Er betet auch für uns, für die Gemeinden in Europa und sagt, wächst in der Liebe, in Erkenntnis. Macht das und dann könnt ihr prüfen, damit ihr prüfen könnt. Damit ihr prüft, worauf es ankommt. So wie man ein Goldstück prüft. Man prüft es mit bestimmten Mitteln, mit bestimmten Techniken. Es kann ja nicht jeder das einfach mal prüfen. Wir kennen ja bestimmte Sachen, dass Gold weicher ist, das ist klar, man kann. Aber ob das, wie gut ist das Gold, weißt du ja nicht. Und in jedem von uns ist jede Menge Gold drin. In jedem von uns ist es ein bisschen Gold drin, was ausreichen wird, für einen großen Schatz zu sein. Für die Gemeinde. Wir können das erkennen, wir können das auf die Oberfläche bringen, indem wir in der Liebe wachsen. Und in Vers 11 sagt Paulus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und das ist so ein Vers, das ist unglaublich, wie Paulus das einfach abschließt. Wenn man so einfach mal so durchliest, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Schaut mal, Früchte der Gerechtigkeit kommen nicht von alleine. Das ist jede Menge Arbeit, wachsende Liebe. Das ist jede Menge Arbeit, die du investierst, damit Früchte der Gerechtigkeit kommen. Wieso entstehen die Streiten? Ist es nicht so, weil in meinen Augen, du hast kein Recht. In meinen Augen habe ich Recht. Ich möchte meine Wahrheit behalten und deine Wahrheit nehme ich überhaupt nicht ernst. Und schaut mal, was gerecht ist und was nicht gerecht ist, entscheiden unsere Augen mit verdorbenen Herzen. Daraus entstehen Streiten. Ich bin voll davon überzeugt, dass ich Recht habe. Aber Paulus sagt, wenn ihr betet, wenn ihr Gott als Zeuge nehmt, wenn ihr wächst in der Liebe, so werdet ihr erkennen, was Gerechtigkeit Gottes ist. Und Gerechtigkeit, das ist dasselbe Wurzel, was im Wort Rache Gottes steht. Gerechtigkeit und Rache Gottes. Schaut mal, wir ziehen diese Gerechtigkeit auf uns und denken, wir können gerecht sein. Wir können Gerechtigkeit üben. Du kannst es, wenn du Gott erkannt hast, wenn du in der Liebe wächst, so sagt Paulus, dann werdet ihr erfüllt mit Früchte der Gerechtigkeit. Dann auch dein Wort, was du sagst, es kann auch scharf klingen. Es kann auch vielleicht im ersten Moment nicht passend klingen, aber das wird mit voller Gerechtigkeit dahinter sein. Aber davor ist jede Menge Arbeit an sich selbst. Bitte, meine Lieben, werden wir nicht schnell zu Worten, werden wir nicht schnell zu Taten, die nicht geprüft sind, wo wir Gott nicht hinzufügen und sagen, Gott, prüfe bitte das, was ich mache. Prüfe bitte meine Liebe zu meinen Mitmenschen, die du mir gegeben hast. So möge Gott uns daran wachsen und wirklich lieben und groß werden und Früchte der Gerechtigkeit zu bringen. Wenn die Früchte der Gerechtigkeit da sein werden, werdet ihr sehen, dass Streitigkeiten und alle anderen Sachen, Neid und Verständnis, die werden ausweichen. Die werden Platz lassen für die Liebe. Amen.